Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Clubs.
Patienten in Kliniken sind auf das Wissen der Ärzte, auf Zuwendung, auf die Technik, genauso aber auch auf die Funktionalität und Gestaltung des Hauses angewiesen. Die Architektur muss eine gute Arbeitsumgebung für die Medizin bilden und ein gutes Umfeld für die PatientInnen. Ein Thema, mit dem wir wahrscheinlich alle einmal in Berührung kommen. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. In der letzten Folge sprachen wir mit Kirsten Dietz und Robin Auer über den aktuellen DDC-Gestaltungswettbewerb Was ist gut, der sich schwerpunktmäßig um das Thema Werte dreht. Der Wettbewerb ist jetzt in der heißen Phase und die Vorbereitungen laufen für die Finalrunde und Preisverleihung am 22. September in Frankfurt am Main. Heute beschäftigen wir uns einmal mehr mit Gestaltungsaufgaben rund um das Gesundheitswesen. Diesmal geht es nicht um Produktdesign, medizinischer Geräte oder Palliativdesign, sondern um Architektur. Unser heutiger Gast, Petra Wörner, baut große Häuser, ja manchmal ganze Ansammlungen von Häusern, in die sich teils tausende Menschen nicht unbedingt freiwillig hineinbegeben, nämlich Krankenhäuser und Klinikkomplexe. Gerade hier besteht die interessante Aufgabe darin, komplexe technische Anforderungen mit sozialen, kommunikativen, das heißt der menschlichen Aspekten so harmonisch wie möglich zu verbinden. Petra Wörner ist geschäftsführende Gesellschafterin der Wörner-Draxler-Richter Planungsgesellschaft MBH. Sie studierte Architektur in Stuttgart und am Illinois Institute of Technology in Chicago. Darüber hinaus bekleidet sie zahlreiche Ehrenämter, Jurypositionen und engagiert sich in Netzwerken. Beim Konzipieren von Gesundheitsbauten spielen für Petra viele Faktoren eine gewichtige Rolle. Nicht nur Raum, Funktion, Form und Ökonomie, sondern auch Soziologie und Psychologie. Mit welchen Methoden und Teams sie an diese Aufgaben herangeht, darüber jetzt mehr im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch.
Ja, Petra, hallo. Schön, dich im Studio zu haben.
Ja, ich freue mich riesig, weil ich eure Serie ja schon seit mehr oder weniger Anbeginn beobachte und auch konsumiere und bin jetzt ganz glücklich und sehr neugierig auf unser Gespräch.
Ja, das freut mich natürlich ganz besonders hier gleich am Anfang so eine Werbung für den DDcast. Ja, wir haben eine ganze Reihe von sehr komplexen Fragestellungen auch. Ich fange mal mit etwas ganz Einfachem an. Also vielleicht für dich einfach, vielleicht für mich ist es auf jeden Fall eine Frage, die zentral ist. Was ist denn das Besondere an der Bauaufgabe Krankenhaus?
Es ist natürlich ja fast schon systemimmanent, dass bei dem Wort Krankenhaus erstmal alle erschrecken. Ich würde jetzt mal aus unserer Perspektive sagen, es ist ein Haus wie jedes andere, auch in seiner Komplexität. Oder andersrum gesagt, wir hatten auch schon ein Museum als Bauaufgabe und waren wirklich strapaziert ob seiner Komplexität. Wenngleich natürlich, muss man schon fairerweise sagen, ein Krankenhaus ein Haus ist, das ja Menschen beherbergt, die mehr oder weniger in ihrer Nacktheit oder in ihrer maximalen Verletzlichkeit dort aufgenommen werden oder sich aufhalten und die Menschen, die diese Menschen jetzt betreuen oder dafür sorgen, dass diese dann gesund werden sollen, eben auch 24 Stunden jeden Tag eines Jahres dort sich aufhalten und wir eben einen Lebensraum schaffen. Das ist schon das Besondere an dieser Aufgabe. Und das vor einem hochtechnisierten Hintergrund. Also nicht nur der Klimatisierung, sondern der Beleuchtung oder der zur Verfügung stellen von den ausreichenden Medien, Gasen etc. Also das ist schon eine ganz besondere Bauaufgabe.
Wenn man da jetzt mal in den Neufahrt reinguckt, also in das Standardwerk zur Bauentwurfslehre oder am besten noch in die Verordnung für den Bau und Betrieb von Krankenhäusern, da kann es einem ja wirklich schwindlig werden. Das ist ja eine ungeheure Komplexität von Normen, Regeln, Geboten, Verboten, Einschränkungen, Wie geht man denn damit überhaupt um? Das ist ja praktisch, also aus meiner Sicht ist es fast unmanagbar.
Ja, wir sind ja nicht alleine, das muss man ja mal sagen. Ein Krankenhaus wird zwar von uns erdacht und wir entwickeln auch die Idee dafür. Denn wie gesagt, es ist ja am Ende aller Tage für die Menschen, die dann dort ein- und ausgehen. Aber diese komplexen Randbedingungen, die werden erarbeitet. Und wir sind umgeben und Teil eines großen Teams von Experten. Und die stehen uns zur Seite und wir lernen natürlich über die vielen Jahre, so etwas ist nicht am Tag eins präsent oder verfügbar, so ein Wissen. Aber man erarbeitet sich dieses Wissen und es ergibt sich auch eine gewisse Routine. Und die Neuerungen, die sich dann zweifellos einstellen über die vielen Jahre, die sind dann auch nicht mehr als das, was man für ein Einfamilienhaus ständig beachten muss. Also das ist beherrschbar. Aber zugegebenermaßen natürlich im Zusammenhang mit all den Experten, die wir in unserem Kielwasser mitführen.
Mein Kielwasser mitführen heißt ja im Grunde auch steuern. Also man, ihr habt ja, du beschreibst es jetzt als ein Expertensystem, in dem eben sehr viele zahlreiche Superexperten für Brandschutz, wie auch immer, für medizinische Fragestellungen vorkommen. Aber das eigene Architekturstudio, wie ist das, wie musst du das denn aufbauen, damit du so eine Aufgabe lösen kannst? Also das ist doch anders als ein Eigentumswohnungsbau oder wahrscheinlich auch ein Schulbau. Also es hat eine andere Komplexität.
Ja, ich würde sagen, ich kann es daran festmachen, wie wir damit umgegangen sind, beziehungsweise wie wir hineingewachsen sind. Also zunächst mal ist die Faszination riesig. Und vor allen Dingen mit den unterschiedlichen Gesprächspartnern, die wir haben. Also wir sprechen ja mit den Zelebritäten des Wissens, also den Ärzten und den Koryphäen einerseits. Wir sprechen mit der Hauswirtschaft, die Fußböden pflegen müssen, andererseits. Wir sprechen mit der Pflege und wir sprechen mit unseren Wissensträgern um uns herum, den Ingenieuren, den Tragwerksplanern und so weiter. Und das macht natürlich Spaß, solche Komponenten zusammenzufügen. Und dann gibt es ein Rüstzeug, das wir uns erarbeiten. Das ist wie so eine Art Baukasten. Wir wissen optimierte Tragwerksplanungssysteme, Spannweiten etc., nur mal um so mit den einfachen Dingen anzufangen. Aber das ist ein Repertoire, was sich jeder Architekt, der sich einer bestimmten Bauaufgabe widmet, aneignet. Also das ist jetzt etwas, was langsam wächst mit der Hingabe an so eine Bauaufgabe. Deswegen ist es auch gar nicht unklug, sich zu spezialisieren, wenn man mit solchen komplexen Systemen umgehen möchte. Das gilt für den Laborbau auch. Das ist auch für den Museumsbau so oder gar für eine Oper oder sowas Ähnliches. Ja, es gibt einfach Dinge, die pragmatischerweise aus einer gewissen Routine erwachsen. Denn natürlich am Ende steht ja die Königsdisziplin, wir möchten ja ein schönes Haus bauen. Und dieses Haus muss unter all diesen Kautelen entstehen. Und dazu müssen wir die Fähigkeit haben, uns zwischendurch auch wieder frei zu machen von all diesen Randbedingungen. Sonst kann das nicht entstehen.
Wie viele Krankenhäuser habt ihr denn schon gebaut, wenn ich mal so fragen darf?
Ich kann dir das nicht sagen.
Sag mal, fünf?
Nein, es sind viel mehr.
50?
Es ist viel mehr. Ich mache das ja schon seit fast 40 Jahren, ja. Es sind viele. Und das Interessante daran ist, dass sich in diesen vielen Jahren ja die gesellschaftlichen Randbedingungen verändert haben. Und auch die wirtschaftlichen Randbedingungen. Also wir haben Phasen gehabt, da haben wir nur Wettbewerbe gemacht. Das heißt, wir haben einfach intellektuelle Beiträge geliefert, so unter dem Motto, kann ein Krankenhaus auch schön sein? Kann es städtebaulich einen Standpunkt vertreten innerhalb eines städtischen Komplexes, wenn es in einer urbanen Situation situiert ist zum Beispiel? Und dann hat's jetzt in den letzten 10 Jahren Phasen gegeben, wo wir nur neu gebaut haben. Das ist ja ungewöhnlich eigentlich, die Phase, die wir hinter uns haben.
Du hast ja jetzt schon den Begriff Städtebau ins Spiel gebracht. Also Krankenhaus oder Klinikbauten sind ja nicht im Allgemeinen einzelne Gebäude. Das sind im Allgemeinen Städte, also innerhalb der Struktur der Klinik oder des Krankenhauses. Und sie sind aber eben auch relevante Elemente innerhalb einer stadtplanerischen Betrachtungsweise. Also für eine Stadt ist ein Klinikbau meistens eine Veränderung eines sehr großen Terrains. und damit auch der gesamten Zufahrten und Abwege und so weiter. Aber das, was ist denn das jetzt sozusagen, diese Zusammenarbeit mit den städteplanerischen oder den Dimensionen, auch den sozialen Dimensionen, alle dieser verschiedenen Stakeholder, das ist ja nochmal eine ganz noch komplexere Dimension. Du hattest jetzt das Studio selbst, du hattest den Expertenkranz da außenrum. Jetzt schauen wir mal auf diese größere Dimension.
Ja, man kann das eigentlich gut an den alten Komplexen festmachen, die wir sozusagen übernommen haben aus dem, ja, auch aus dem letzten Jahrhundert letztlich. Als Gesundheit oder sagen wir mal Krankheit im Sinne von gesund werden, erstmals wahrgenommen wurde und wo man verstanden hat, wie Funktionen Gebäude Situationen erzeugt und damit plötzlich Stadtraum verbraucht hat oder gebraucht hat und sich eingebettet hat in ein Gefüge, das aus Kirche, Rathaus, Schule, Krankenhaus plötzlich bestand und dann eben mit Haupt- und Nebenstraßen und so weiter. Also als wirklich der Bau an sich ein Komplex geworden ist und wahrgenommen wurde und dann eine gewisse Innerlichkeit entwickelt hat. Und diese Anlagen sind ja zum Teil bis heute erhalten. Und wir haben eine lange Phase gehabt in den 2000er Jahren, wo wir geradezu solche Anlagen studiert haben. Denn schon damals hat die Fragestellung bestanden, welche Gebäude werden erhalten, welche sind stadträumlich interessant und auch denkmalwürdig und welche sind so abgängig oder auch so falsch weitergebaut, dass man sie besser eliminiert und durch neue ersetzt. Und damit entstehen solche stadträumlichen Konzepte, die dann gegebenenfalls, und das ist jetzt die neueste Fragestellung, der wir uns inzwischen ganz aktuell widmen, wie sich's mit dem Stadtraum in der Umgebung vernetzt. Aber das ist ja eine Fragestellung, die sich insgesamt stellt im Städtebau. Wie können wir wieder Areale beleben, dadurch, dass wir zum Beispiel im Erdgeschoss eben Infrastruktur anbieten wie Cafés oder Kindergärten oder so. Und genau das lässt sich jetzt auf so einen Krankenhauskomplex übertragen. Und das ist auch das Interessante, dass es Bauherrschaften gibt, die sich da öffnen. Und im Sinne dessen, dass man ja auch Mitarbeiter gewinnen möchte und die Mitarbeiter inzwischen ganz andere Bedürftigkeiten haben, was Arbeitszeiten angeht, da eine Vernähung stattfinden kann.
Also die Bauherrschaft, man, das ist jetzt, keine Ahnung, Asklepios, Helios, wer sind denn Bauherren? Städte, Länder, also Bundesländer?
So ist es, ja, ganz okay. Unterschiedlich. Mhm. Es gibt konfessionelle Krankenhausbetreiber, es gibt institutionelle, wie du sie schon genannt hast, es gibt aber Universitätskliniker, die bestehen aus Land, Universität, also Fakultät, Forschungseinrichtungen und auch der Geschäftsführung, die Eisenhardt wirtschaftlich denken muss. Also das sind Unternehmenskomplexe wie ein Flughafen am Ende. Mhm. Ja.
Und wenn man sich jetzt so eine Auswahlkommission vorstellt, die eben einen Bauauftrag vergibt, also aufgrund der hohen Komplexität, der also mehrfach genannten hohen Komplexität dieser Gesamtstruktur, wie verlaufen denn solche Ausschreibungen oder Vergabeprozesse?
Sehr kompliziert.
Das kann ich mir vorstellen, aber.
Also zunächst mal sind die ja dem europäischen Vergaberecht unterworfen. Also da beginnt schon die Kompliziertheit und auch, wenn man so will, diese Mysteriosität, dass man extrem qualifiziert sein muss. Es kann nicht jeder solche Bauaufgaben bewältigen und das wird schon in so einem Auswahlkomplex klar und deutlich. Also man wird eingeladen oder andersrum, man qualifiziert sich für so ein Verfahren und da sind dann schon nur noch die, die das wirklich gut können. Mhm. Damit beginnt das schon. Und dann spricht man aber im Prinzip jede dieser Fraktionen an oder andersrum, jede dieser Fraktionen hat eine Bedürftigkeit, die sie formuliert und der man auch gerecht werden muss.
Du hast ja eine enorme Funktionalität. Du hast vorhin schon mal gesagt, also du willst ganz gerne schöne Krankenhäuser bauen.
Ja.
Und die unendlich vielen funktionalen Anforderungen da drin sind natürlich eine Beschränkung für eine freie, sagen wir, gestalterische Interpretation. Vieles von dem wird wahrscheinlich, als du dir vorstellen konntest, ja wahrscheinlich gar nicht möglich. Also sag ich mal, so ein Frank Gehry wäre wahrscheinlich kein besonders guter Krankenhausarchitekt.
Das weiß ich nicht. Das wäre noch auszuprobieren.
Hat er aber noch nicht gemacht, oder?
Ja, das kann ich ja nicht beantworten, warum es er nicht gemacht hat. Also als wir junge Architekten waren, haben wir uns immer gefragt, welche Funktion kann welche Form übernehmen. Also wir haben ein Projekt zum Beispiel realisiert, damals in Meißen. Es war unser erstes Krankenhaus, das wir ganz alleine bearbeiten durften. Also sprich, wir hatten ja Vorväter, wir haben ja nicht bei Null angefangen, sondern unsere Vorväter waren da sehr großzügig. Und das hat eigentlich super gut funktioniert. Das hat sich dann im Laufe der Jahre auch verändert und wir sind da disziplinierter geworden. Aber unser erstes Projekt war im Landschaftsraum. Das war nicht städtisch, war nicht in einem urbanen Komplex. Aber auch der Landschaftsraum hat Anforderungen oder gibt uns bestimmte Parameter vor. Und zum damaligen Zeitpunkt hat uns das sehr viel gelehrt.
Da habt ihr dann sozusagen so viele gelungene Garagen gebaut, dass ihr irgendwann mal ein Krankenhaus bauen durftet.
Das war schon ein Krankenhaus.
Ich meine, du hattest vorhin gesagt, dass du irgendwann mal angefangen hast, dein erstes Krankenhaus zu bauen. Was ging denn dem voraus? Also was muss man denn bauen, um dann irgendwann mal ein Krankenhaus bauen zu dürfen?
Wir haben sofort damit angefangen. Ja. Gut. Ja, ja. Wir haben sofort Wettbewerbe gemacht und haben damit angefangen.
Was sind denn Beispiele für schöne Krankenhäuser, wenn wir bei dem Thema bleiben? Also ich habe jetzt so ein paar preußische Backsteinarchitekturen vor Augen in Berlin.
Zum Beispiel.
Ja, was sind denn in deinen Augen schöne Krankenhäuser?
Das ist unsere natürlich, um es mal ganz schnell zu beantworten. Jedes zu seiner Zeit. Gehen wir mal
von aus, eure Krankenhäuser. Wir haben in den Shownotes ein paar Links.
Ich würde sagen, das Wort schön ist da nicht angemessen. Klar, also schön ist relativ, schön ist subjektiv. Ich würde mal sagen, ein Krankenhaus, das von der Architektur und von seiner Anmutung funktioniert, ist immer ein Haus, in dem die Menschen sich wohlfühlen und in dem sie keine Schwellenängste haben, in dem sie in der Lage sind, sich für längere Zeit gut aufzuhalten, dass sie gut benutzen können, in dem sie sich orientieren und nicht verloren vorkommen, in dem die Menschen auch gut arbeiten und keine Burnouts kriegen zum Beispiel, Aufenthaltsbereiche schaffen, in dem ein Geruch, ein guter Geruch ist. Also wir arbeiten ja auch mit diesen Sinneseindrücken, Helligkeit, Farbigkeit, Orientierung, Geruch und so weiter. Das sind ja alles Merkmale, die man aus jedem anderen Gebäude übertragen kann und die sind für das Krankenhaus auch notwendig.
Du hast jetzt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, also auch die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten. Aber es gibt ja eine Ausstellung in München, glaube ich, die Healing Architecture heißt und was hältst du denn von dem Begriff Healing Architecture? Also sozusagen Architektur, die selbst zum Heilen beiträgt, also in ihrer Wesenheit als Architektur.
Ich würde das mal vorsichtig umformulieren, denn Architektur selbst ist ja keine Medizin, die kann ja nicht heilen, das ist ja keine Remedy. Aber es ist ein Unterschied, ob ich ängstlich mich in einem Haus aufhalte oder ob ich mich dort wohlfühle und damit es quasi unterschwellig schon ein Heilungsprozess eintreten kann, weil ich Vertrauen entwickle, weil ich mich entspanne und keine Ängste habe. Und das ist ganz wichtig und das meint auch diese Ausstellung. Diese Ausstellung will ja gar nicht mehr sagen, als dass ein Gebäude im Grunde genommen wie eine zweite Haut funktioniert. Wenn ich selbst in meinem Körper mich nicht mehr wohlfühlen kann, weil er erkrankt ist, dann brauche ich ja eine nächste Hülle, also so im Zwiebelprinzip. Und das ist natürlich im Krankenhaus nicht der Pullover oder das Hemdchen, sondern das ist der Raum. Und darum müssen wir uns kümmern, dass dieser Raum gut funktioniert und eine gute zweite Hülle entwickelt.
Da spielt das sicher das Raumvolumen noch eine große Rolle.
So ist es.
Ja, also genau. Dass diese Räume einfach großzügig sind.
Ja, und dass die Proportion zu diesem Menschen passt. Also dass das Raumvolumen ein Ein- und Ausatmen, sagen wir immer, ermöglicht, ein gedeihliches und nicht beengend wirkt zum Beispiel.
Und das Licht, also wäre für mich jetzt, ich habe jetzt momentan eine Vorstellung aus meinen eigenen, also glücklicherweise sehr spärlichen Krankenhausaufenthalten, eben vor allem dieses Thema Raum, aber eben auch Licht in Erinnerung. Also wie wichtig es ist, eben wirklich durchlichtete Räume zu haben.
Ja.
Aber auch wiederum nicht der im Sommer eben der Sonnenhitze ausgeliefert zu sein.
Genau.
Wie geht ihr denn damit um? Das sind ja teilweise relativ tiefe Baukörper, also die innen drin entweder über Innenhöfe oder eben künstlich belichtet werden müssen.
Ja, das ist ein wichtiges Thema, dass wir diese Dichte, die ein solcher Bausystem immanent erzeugt, kontrollieren müssen. Denn wir haben ja schon auch diese Vorgabe, in einer enormen Wirtschaftlichkeit solche Gebäude herzustellen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man möglicherweise beengte Situationen vorfindet, wenn man nicht gerade in der Landschaft unendlich viel Platz hat. Und trotzdem sind wir in der Lage, wir brechen eben oft die Funktionsbereiche so herunter, dass wir wie kleine Städte oder Adressen oder Hauskomplexe versuchen, Adressen zu bilden und diese Adressen dann auch wieder an Öffnungen, Innenhöfe oder sogar regelrecht Freiräume anzulegen, sodass das Licht in natürlicher Art und Weise in dieses Haus reinkommt. Also das ist wirklich ein Grundprinzip. Und das gehört ja auch zu diesem Thema Healing Architecture. Das ist eines der wesentlichen Merkmale, dass man versucht zu verhindern, und das ist uns auch gar nicht erlaubt, kein Licht im Haus zu haben. Das ist wirklich eines der Grundprinzipien.
Du hast vorhin einen Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, angesprochen, nämlich die große Anzahl der vom sozialen Status her völlig unterschiedlichen Mitarbeiterinnen im Krankenhaus. Also jetzt von der Klinikleitung sind ja extrem strikt hierarchisch organisierte, also mal Institutionen, Krankenhäuser. Also von der Klinikleitung bis hin zu Putzservice. Das sind unendlich viele Leute im Krankenhaus unterwegs, also die dort beruflich zugange sind, und auf der anderen Seite eben auch sehr viele Patientinnen. Das bedeutet ja auch verschiedene Zuwägungen, getrennte Bereiche. Wie geht ihr da vor? Also wie interagiert ihr mit den Leuten, um rauszukriegen, was für die am besten ist?
Ja,
es kann ja nicht alles nur nach Normen gehen.
Nein, wir versuchen eben, und da hilft uns auch wieder so ein Prinzip eines städtischen Komplexes oder Kontextes, wir sortieren nach Haupt- und Nebenstraßen, wir versuchen Sackgassen zu vermeiden, um eben keine Irrwege zu erzeugen. Und wir versuchen natürlich, die Systeme, wenn es geht, zu trennen, sodass, wenn jemand schwerstkrank liegend in einem Bett transportiert werden muss, er genau nicht mit Abfallbeseitigung in Berührung kommt. Also das ist eine Systematik, die eine gewisse logistische Disziplin braucht, die wir aber gut schaffen können. Also das ist wirklich eine übergeordnete Struktur, die wie ein Adernsystem in so einem Gebäude angelegt ist.
Und wie interagiert ihr jetzt mit den Menschen in Bezug auf deren Bedürfnisse? Ich meine, man könnte ja sagen, man macht eine Befragung zum Beispiel von Patientinnen, oder man spricht eben in Arbeitsgruppen mit Ärzten.
Machen wir auch.
Macht ihr?
Okay, ja. Wir sind in unendlich vielen Nutzergesprächen unterwegs, die nach Berufsgruppen sortiert sind. So ist es. Ja, genau, das machen wir. Also selbst Raumprogramme oder Raumprogrammsysteme, die uns von Betriebsorganisationsplanern vorgegeben werden, weil die zunächst mal versuchen, die Aufgabenstellung, die von einer Geschäftsführung gestellt wird, umzusetzen, die wird dann unter Umständen nochmal modifiziert, indem wir sie regelrecht an die Praxis und an die tatsächlichen Bedürftigkeiten der Menschen vor Ort anpassen. Deshalb sieht auch kein Krankenhaus dem anderen gleich. Mhm. Das ist eine Fragestellung, der wir uns immer schon versucht haben zu widmen. Warum ist das nicht eine Systematik, die man überall gleich umsetzen kann? Denn am Ende werden Kinder geboren, es wird operiert, es wird empfangen, es braucht eine Ambulanz, und man könnte eigentlich denken, jedes Krankenhaus könnte gleich aussehen. Aber das ist nicht so. Mhm. Es steht jedes Mal an einem anderen Ort. Es sind andere Mentalitäten und Bedürftigkeiten Und die erarbeiten wir in den Gesprächen.
Ich hatte hier im DDKast schon ein Gespräch mit Professor Bittenstetter, also aus Zürich, die sich mit Palliativdesign beschäftigt. Also mit den allerletzten Tagen, teilweise Stunden, Minuten des Lebens. Also wie untersucht ihr sozusagen diese Grenzbedingungen? Also macht ihr das zusammen mit Soziologen oder könnt ihr selbst da Forschungen anstellen? Oder?
Mit den Menschen, die diese Menschen betreuen. Also wir haben selbst auch schon Palliativstationen entworfen und gebaut. Und ein ähnliches Thema ist auch die Psychiatrie zum Beispiel. Hm. Auch die Psychiatrien entstehen in der Regel immer mit den Psychiatern vor Ort. Und das ist vor allem ist ein sehr interessantes Thema, denn Psychiatrie ist ja ein extrem gesellschaftliches Thema. Und das ist tatsächlich von Ort zu Ort ganz anders, die Bedürftigkeiten und damit auch der bauliche Bedarf. Mhm. Also sind es eben mehr Drogenabhängige oder sind es oder überhaupt Suchtkrankheiten, die dort behandelt werden, oder sind es mehr depressive Kranke? Das Gleiche gilt ja auch für die Geriatrie und die Altersmedizin.
Mhm. Ich habe mich ja in meiner eigenen Arbeit sehr viel mit der Interkulturalität beschäftigt. Also welche Rolle spielt denn das jetzt in Krankenhäusern? Da ist natürlich eben auch bestimmte Berührungstabus ausgehend von bestimmten Religionen. Wie geht ihr damit um?
Ja, wir haben ja das Offenbacher Krankenhaus gebaut. Das war ein super interessantes Projekt, genau unter dieser Vorgabe. Dort haben wir zum Beispiel gelernt, dass wir Orientierungssysteme entwickeln müssen, die nicht unbedingt notwendig machen, dass man Deutsch sprechen kann. Ja, ja. Und damit eine gewisse Farbigkeit umgesetzt wird, um Erkennungsmerkmale zu schaffen. Und da haben wir mit einem Experten der visuellen Kommunikation zusammengearbeitet. Und wie wir meinen, ist da ein wunderbares System entstanden. Also es ist genau eine Fragestellung. Ja.
Du bist ja in einem Architekturbüro aufgewachsen. Also ist ja nicht so, dass du irgendwann Architektin geworden bist und gesagt, jetzt suche ich mir ein Studio und gehe dann dahin oder bewerbe mich da, sondern du bist sozusagen, du warst schon da, bevor das alles entstanden ist in der Form heute. Ja. Da würde ich ganz gerne mal ganz kurz für die Hörerinnen auch mal reinhören. Also wie bist du denn dazu gekommen, Architektin zu werden und was für eine Kindheit hast du da verlebt?
Mein Vater war Architekt, liegt nahe. Und der war nie zu Hause. Und da habe ich überlegt, das Beste ist, ich begleite ihn ins Büro. So hat es angefangen. Und ich habe das immer geliebt, die Büroatmosphäre. Und ich habe auch immer an jedem Alterspunkt eine Beschäftigung gefunden. Also entweder, als ich noch nicht schreiben und lesen konnte, habe ich mich einfach mit den damaligen Arbeitsmitteln, die dort waren, beschäftigt, also Linealen und so weiter. Und das hat sich entwickelt. Und er hat mir eben in seiner Begeisterung einfach gezeigt, auch das, was drumherum richtig und nötig war, um Architekt zu sein, Musik vermittelt. Oder wir sind eigentlich sonntagmorgens in den Kunstverein gegangen. Ich fand es furchtbar langweilig. Heute im Nachhinein bin ich dankbar und glücklich, dass ich einfach diese Welten betreten habe und niemals eine Schwellenangst hatte. Durch so eine gewisse Selbstverständlichkeit. Er hat mich einfach mitgenommen. Und es hat eine Phase in meinem Leben gegeben, da habe ich natürlich versucht, sehr stark zu überlegen, ob ich nicht was anderes machen kann, das gebe ich zu. Aber ich habe dann Architektur studiert und das kommt noch dazu, das ist ein Studium, das einen unglaublichen Spaß macht. Also mein Studium hat mir sehr großen Spaß gemacht und damit war es dann passiert.
Das ist natürlich eben auch eine Frage, die uns hier immer wieder berührt, also Frauen in der Rolle als Chefinnen von technischen Unternehmen. Ist das für dich auch ein Thema gewesen, sozusagen, dich da durchsetzen zu müssen? Oder?
Nein, ich glaube oder ich bin sogar davon überzeugt, dass dieser Beruf vom ersten Tag an eine Form der Hingabe und der Liebe einerseits initiiert und andererseits auch abfordert und auch eine Schule der Kommunikation ist. Und das ist so ein Punkt, der ist mir auch sehr wichtig, auch gerade bezogen auf das Büro und die vielen jungen Menschen, die bei uns arbeiten und auch arbeiten sollen, im besten Falle, weil sie einfach sehr viel lernen können, dass wir einen hohen Faktor an Kommunikationsbedürftigkeit haben, den wir im Studium lernen, der wird uns dort antrainiert. Das geht gar nicht im Stummen Architektur machen. Es ist Teamarbeit vom ersten Tag an. Wir sprechen mit all diesen Menschen, für die wir die Häuser erschaffen. Ich habe es ja schon vorhin ausgeführt. Bis zu uns eben im Büro, die wir miteinander kommunizieren. Und ich habe da niemals ein Thema zwischen Mann und Frau als Unterschied empfunden. Nie.
Zum Entwurf nochmal zurück. Wir haben auch mit der Regina Leibinger gesprochen darüber. Die machen sehr viel Modellbau. Ja. Also es spielt eine Riesenrolle. Also die der haptische Umgang, das 3D-Bauen, also das analoge Entwerfen auch in 3D. Wie entwerft ihr denn?
Also die Büros Leibinger und wir unterscheiden sich, das muss man schon sagen. Also wir sind ja in diesen komplexen Raumstrukturen unterwegs und brauchen auch Tragwerkssysteme und logischerweise Fassaden und so weiter. Dafür bauen wir auch Modelle. Aber bei uns beginnt natürlich zunächst mal dieser Organismus an sich, dieses Gebäudesystems zu wachsen, weil es ist eben nicht nur die Addition von Büroraum oder es ist nicht nur eine große Werkhalle und wir können uns dann gleich der Fassade widmen. Und deshalb haben wir sehr früh in diesen CAD unterstützten Zeichenmodellen gearbeitet und heute findet der gesamte Koordinations- und auch Entwicklungsprozess einer solchen Bauaufgabe in BIM, also sprich in der 3D-Systematik statt. Und das geht bis auf die Baustelle inzwischen.
Ja gut, es ist nicht so, dass das Barco Leibinger ohne digitale Entwurfswerkzeuge auskommt, aber es ist eine interessante Unterscheidung, weil es sehr unterschiedliche Bauaufgaben sind. Aber nochmal einen anderen Entwurfsansatz hat mit Matteo Thun auch drüber gesprochen und der sagte, dass er in der ersten Überlegung an einer Baustelle aquarelliert.
Ja.
Um seinen Leuten eben eine möglichst offene Inspiration zu geben und keine Anweisung. So muss es denn sein. Also wie skizzierst du denn? Also wenn du jetzt, klar, du hast eben gesagt, ihr baut additiv aus den Funktionen heraus eine Struktur, der dann eine Form angedeiht. Aber es gibt ja auch eine gestalterische Seite
des Ganzen. Und wir haben, das haben wir ja vorhin schon angesprochen, eben diesen Komplex ja immer niemals außerhalb eines Zusammenhanges in der Umgebung. Und wir nennen das Icons. Also wir haben ja unsere Häuser eben auch oder können die reduzieren auf einen Fußabdruck. Und dieser Fußabdruck steht auf dem Fundament einer Idee für diesen Ort. Und insofern gibt es auch, wenn man so will, ein Leitbild. Also wir gehen nicht so weit, dass wir, oder sagen wir mal andersrum, die Tatsache, dass Matteo Thun ein Aquarell herstellt für seine Mitarbeiter, das ist eine Art, wie er sich ausdrückt und seine Handschrift. Bei uns ist das natürlich eine Skizze oder ein Modell oder eine Komposition von Fotografien oder so. Also das ist sehr individuell, wie so eine Entwurfsidee auguriert wird am Beginn.
Wenn wir jetzt in diese Interaktion also des Gebäudes mit den gesamten Kreisläufen mal geht, also wenn man jetzt nicht nur die soziale Umgebung, die städtische Umgebung, sondern eben auch alle Wertmaterialkreisläufe im Sinne von Werner Sobeck eben auch. Wie wird das denn von euch analysiert oder welche Rolle spielt im Grunde auch dieses Thema Resilience, Sustainability, Kreislaufwirtschaft in dieser Art von Arbeit für diese hochkomplexen und vielgliedrigen Strukturen?
Da muss ich fairerweise sagen, dass wir da relativ am Anfang sind. Also wir haben ja jetzt eine Phase hinter uns, wo wir die Chance hatten, zunächst mal diese Gebäude neu zu bauen. Das ist ein Prozess, der lange Jahre braucht. Also wir bauen nicht in einem oder zwei Jahren so ein Haus, sondern wir planen es mindestens 3 Jahre und wir bauen es 3 bis 4 Jahre. Und das ist ja schon fast ein kleiner Lebenszyklus. Und den haben wir jetzt hinter uns. Jetzt treten wir in diese Phase ein, wo wir uns diesen Fragestellungen widmen können, weil wir auch eine veränderte Infrastruktur vorfinden. Mhm. Als wir endlich, sage ich mal, neu bauen durften, was man ja heute so gar nicht mehr ungeschützt sagen darf, hatten wir die Infrastrukturen, die nach dem Krieg entstanden sind, geglaubt überwunden zu haben, die ja so amorph gewachsen sind in den 50er, 60er und dann 80er Jahren. Und jetzt haben wir eine bereinigte Situation und jetzt haben wir wieder eine Substanz vor uns, die wir möglicherweise eben weiterbauen und dem widmen wir uns auch. Das hat aber auch was mit Ansprüchen zu tun, gerade bei solchen komplexen Gebilden. Und das ist etwas, was wir sehr genau dann mit den Bauherrschaften ausloten, wie leistungsfähig eben sowas innerhalb eines kreislaufsystematischen Zusammenhangs überhaupt neu gedacht werden kann oder wieder benutzt werden muss.
Jetzt mal nochmal zu der ästhetischen Dimension zurück. Also du hast ja vorhin gesagt, natürlich sind die schönsten Krankenhäuser diejenigen, die ihr gebaut habt. Aber was ist denn das, was dir da Schönheit, was bedeutet für dich da Schönheit in dem Zusammenhang oder die ästhetische Dimension sozusagen eurer Projekte? Wodurch zeichnet sich das aus? Also durch eine bestimmte Proportionalität oder Farbigkeit, Eleganz?
Ich kann es mal festmachen. Wir hatten die Chance, am Klinikum Aachen zu arbeiten. Das ist ja allen bekannt. Und als ich das erste Mal dort war, dachte ich, hingerissen, das ist ja ein Gebäude wie von der NASA. Und zum damaligen Zeitpunkt war es gerade dabei, unter Denkmalschutz gestellt zu werden. Und das ist schon eine Ikone des Krankenhausbaus, muss man sagen. Und wir haben damals zum damaligen Zeitpunkt genau analysiert, was ist die Grundhaltung, was macht die Farbigkeit aus, warum ist die Farbigkeit so, wie sie dort angedacht war und was bedeutet es, dass zum Beispiel sämtliche technischen Systeme nach außen gelegt werden und was bedeutet das für den Innenraum. Und wir haben versucht, das auf unsere damals noch Sanierung, apropos Resilienz, zu übertragen. Und genau das findet jetzt bei anderen Projekten auch statt. Also was ist der spezifische Ausdruck und Charakter dieses Gebäudes an dem speziellen Ort. Und zum Beispiel, es gibt ein anderes Projekt, das wir in Basel realisiert haben. Das ist das sogenannte geriatrische Zentrum der Universität Basel. Und es war vorher in einem hinreißenden 60er-Jahre-Bau, Schweizer 60er-Jahre-Bau untergebracht, eine Hochhausscheibe, die inzwischen umgewandelt wurde in Wohnraum. Sehr interessant, also nicht abgerissen. Und wir haben einen Neubau davor gestellt, wie eine kleine Stadt, horizontal organisiert, wenn man so will, in kleinen Dörfern organisiert, die dann aber natürlich zusammengefügt sind, weil mehrheitlich demente Menschen dort behandelt werden. Und ich sage jetzt einfach mal die Anmutung dieses Gebäudes, angefangen vom Handlauf, der aus Holz ist und damit warm und nicht kalt, ist ein schönes Gebäude. Sowas wird aus seiner Authentizität heraus eine Schönheit, so ein Gebäude.
Bevor wir jetzt zu unserer Abschlussfrage schon bald kommen müssen, habe ich aber noch mal eine Frage, die sich auch noch weiter, also auf deine persönlichen ästhetischen Vorlieben in der Architektur bezieht. Also welche 2 Gebäude würdest du denn nennen, die dich jetzt im Laufe deiner Wahrnehmungs, ja, in der Karriere, wie auch immer, irgendwie wirklich berührt haben? Und du sagst, also das sind jetzt Gebäude, die haben mich so richtig mitgenommen, die sind mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, die sind für mich bedeutend, die kommen immer wieder zurück.
Eins ist, das habe ich schon als Kind kennengelernt, ist Ronchamp, die Kapelle von Le Corbusier. Das habe ich damals gar nicht verstanden, als ich die das erste Mal gesehen habe. Ich habe es auch gar nicht als Kirchenraum verstanden, sondern als lichtsteuerndes Raumgebilde, interessanterweise. Und das zweite Gebäude ist in Rom das Pantheon. Okay. Weil es einfach so extrem strukturiert ist. Das ist der Wahnsinn. Es tut mir nur leid, dass da so viele Menschen durchmarschieren.
Aber die reine Abstraktion eigentlich.
Ja, ne? Man muss es wirklich mit dem sogenannten Röntgenblick anschauen, damit man es noch sieht. Aber das ist etwas, ist ein Raum, Eindruck und eine Akustik. Also das ist eben das, was ich auch vorhin gesagt habe. Sowas ist ein Gesamtgebilde. Es ist der Geruch, es ist die Akustik und es ist dieses Licht und der Raum an sich. Und das hat mich sehr beeindruckt, ja.
Also im Grunde so eine Art absoluter Raum, also der
Lichter. Ja, finde ich. Ja. Ja, genau. Es geht mir so.
Ja gut, dann wie gesagt, die Abschlussfrage, die ist dir ja bekannt. Wenn du eine regelmäßige Hörerin unseres Programms bist, ja, ganz offen und völlig, also ohne irgendeine Einschränkung, was ist gut?
Verantwortung zu übernehmen ist gut.
Wow.
Das ist mir so, also ich habe mich da nicht vorbereitet, ich habe mich versucht vorzubereiten auf diese Frage, aber auch jetzt wieder nach unserem Gespräch muss ich wirklich sagen, das ist spontan meine Antwort darauf, ja.
Ja, das scheint mir bei dir auch gegeben zu sein. Also was ich interessant finde in dem ganzen Gespräch ist, diese zunehmende Komplexität, wir hätten jetzt in jedem Punkt weiter einsteigen können. Es wird jeweils immer komplexer.
Ja, genau.
Und das war jetzt für mich auch einer der Gründe, warum ich gerne das Gespräch über diese spezifische Bauaufgabe führen wollte und die eben natürlich mit dir auch führen wollte, weil du dafür eben auch stehst, also jetzt für diese Verantwortung, die du übernimmst, also für deine Firma, aber eben auch für diese Bauaufgaben. Also von daher, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gerne.
Hätte man
jederzeit wieder.
Tagelang weiterreden können.
Ja, absolut, ja.
Okay.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Das war Petra Wörner im Gespräch mit Georg. Wie komplex Architektur sein kann, wird am Beispiel der Aufgaben beim Bau von Kliniken sehr gut deutlich. Jede dieser Bauaufgaben ist anders, so ziemlich das Gegenteil also vom Reihenhausbau. In der nächsten Folge treffen wir dann den jungen Designer Tobias Trübenbacher. Er konzentriert sich vor allem auf die Verbindung von Technologie, Design und Architektur und hat schon in einigen führenden Designbüros erfolgreich gearbeitet. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DDcast-Redaktion.